Wissen Sie, Deutschland hat mir viel gegeben, viel mal gegeben als Russland. Aber ich liebe Russland auch.
Und bei uns zu Hause, meine Oma hat nur Deutsch-Dialekt gesprochen. Ich habe nur Russisch gesprochen. Meine Eltern haben 50-50 gesprochen, weil die gearbeitet haben. Und eigentlich im Ohr hatte ich immer Deutsch und auf der Zunge hatte ich Russisch.
Dieses Ort gefällt mir sehr. Es erinnert mich an Novosibirsk. Alles ist frei, die Straßen, breite Straßen, grün und alles schön. Niemand stört uns. Nein, nur die Seele ist dort. Meine Mutter hat immer gesagt, lebt im Novosibirsker Gebiet, bei uns daheim, an der Wolke.
Weil alle spielen, Thomas, spielen auch meine Emotionen und sie wissen Bescheid, dass ich mitleiden kann, dass ich bin bereit, immer wieder jemanden zu unterstützen.
Jeden Tag überrascht uns das Leben. Der unruhige Alltag eines ehrenamtlichen Helfers. Ein Feature von Thomas Hartwig.
Einen schönen guten Tag, Herr Kuczynski, mein Name ist Boris Gladisch. Sagen Sie bitte, ist Herr Schachtneider heute noch zu erreichen? Nein, aber wann hat er Mittagspause? Das heißt, er ist zurzeit nicht mehr erreichbar. Oder ist er noch im Büro?
Boris Gladisch kenne ich schon einige Jahre. Mitte Januar 2011 bin ich mit ihm im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf unterwegs. Hier leben etwa 20.000 Russlanddeutsche. Viele von ihnen sprechen kein Deutsch und kennen sich im deutschen Rechtssystem nicht aus. Deshalb wenden sie sich an Boris Gladisch. Russisch spricht er fließend. Sein Deutsch ist gut und er kann die Einwanderer sachkundig beraten. Wir begleiten einen Armenier, Valeri Pogoschian, der mit seiner Ehefrau, einer Russlanddeutschen, 2002 eingereist ist.
Wir fahren zur Wohnbaugesellschaft. Wir sind auf der Suche nach einer Einraumwohnung für den Herrn. Er muss dringend Beweise vorlegen bei Jobcenter, dass er aktiv nach einer Wohnung ist.
Valeri Pogoschian will sich von seiner Frau trennen und in einer eigenen Wohnung leben, sagt er. Boris übersetzt für mich.
Es geht darum, also in der Art der Mentalität. Armenien denken in eine Richtung und die Russlanddeutschen etwas anders. Und infolgedessen entstehen diese Auseinandersetzungen.
Zum Bewerbungsgespräch bei der HOWOG, einer gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, darf ich nicht mitgehen. Boris berichtet mir später.
Dort folgendes. Eigentlich war die Dame etwas misstrauig. Sie hat gesagt, dass mit einem zukünftigen Mieter, sie muss also in derselben Sprache sprechen und sie braucht, dass er minimale deutsche Sprachkenntnisse beweist. Ich habe gesagt, es ist kein Problem. Er versteht fast alles. Vielleicht kann er sich nicht gut äußern. Deshalb stehe ich zur Verfügung, um diverse Missverständnisse zu vermeiden.
Missverständnisse zwischen Migranten, Institutionen und Behörden gehören dennoch zum Alltag. Zum Besichtigungstermin für eine Wohnung bei einer anderen Gesellschaft zum Beispiel ist Herr Pogoschian nicht erschienen.
Natürlich, da er sich nicht am 5. gemeldet hatte, wurde eine andere Person diese Wohnung erteilt. Das sind wieder Sprachprobleme. Er hat gesagt, ja, leider konnte ich nicht verstehen, was da steht. Und keiner konnte mir erläutern, dass ich mich wieder am 5. melden muss.
Tage später ruft mich Boris an. Unser Armenier hat vom Jobcenter noch keinen Vorschuss bekommen, um seine Mietschulden bezahlen zu können, berichtet er. 100 Euro habe der Armenier seinem Antrag beigelegt, verbunden mit der Hoffnung auf schnellere Bearbeitung. Boris ist außer sich.
Und dann kommen wir zum Jobcenter wieder unvorbereitet. Und es dauert schon zweimal, dreimal. Und wo sind die Quittungen? Ich habe gesagt, wenn du diese Belege nicht vorlegst, dann hast du keinen Anspruch auf Leistung nach SGB II. Und das war's. Und er will das nicht verstehen. Und er sieht nur in diesen Sachbehörden alles als Feinde. Aber sie sind keine Feinde, weil sie sind an Gesetze gebunden. Nur und auf diese Weise können sie weiterhandeln.
Boris Gladisch bin ich Ende der 90er Jahre zum ersten Mal begegnet. Damals arbeitete ich als ehrenamtlicher Berater für die Härtefallkommission des Berliner Senats. Wir versuchten, die vielfältigen Probleme von Migranten zu lösen. Boris kam mit einer Russin und erhoffte sich Hilfe von uns. Er fiel mir sofort auf. Boris trug einen Anzug mit gebügeltem Hemd und eine Krawatte. Auf seinen Knien lag eine abgewetzte hellbraune Aktentasche. Auf den ersten Blick wirkte er auf mich wie ein Buchhalter, der im Vorzimmer eines Unternehmens auf den Chef wartete.
Ich nehme sehr nah, wenn ich irgendwann falsch handle oder mich falsch äußere. Ich bereue das. Deshalb, aber ich bin vielleicht aus dem falschen Stoff aufgebaut oder vielleicht in einer anderen fremden Gesellschaft aufgewachsen, hinter diesem eisernen Vorhang. Aber Thomas, ich bin auf dieser strengen Disziplin aufgewachsen.
Bis 1992 arbeitete Boris als Lehrer in Transnistrien, dem östlichen Teil von Moldawien. Einst Teil der Sowjetrepublik Moldawien, hat sich Transnistrien 1992 für unabhängig erklärt und ist heute de facto eine sezessionistische Region, die sich als autonomer Staat betrachtet, aber international keine Anerkennung gefunden hat.
Und da war ich Anhänger. Für die moldauische Sprache ist richtige Schrift die lateinische Schrift. Und die Russen von da waren, sie waren der Meinung, es muss so bleiben, wie es war. Es muss kyrillisch geschrieben werden und.
Der Sprachenstreit eskalierte, erzählt er. Auf öffentlichen Plätzen verbrannten die Russen Bücher in moldauischer Sprache, in lateinischer Schrift. Das Moldauische ist eine romanische Sprache.
Wer nicht mit Russen ist, wer gegen Russland ist, der ist ein Erzfeind. Der muss erschossen werden. Besonders versuchte man mich zu erschießen, zur Wand, und da zuerst ein Schuss oben, so 10 cm, und dann von links, von rechts und so weiter. Du musst gestehen, dass du ein Agent von Rumänien bist. Ich habe gesagt, ich habe keine Verwandte da. Ja, aber warum hast du in der Schule eingeführt, also diese lateinische Schrift, weil vom Ministerium so gekommen ist.
1992 wurde Boris Gladisch aus Transnistrien vertrieben und musste notgedrungen in einem Reisebüro in Chisinau arbeiten. Erst 4 Jahre später konnte er mit seiner Frau, einer Russlanddeutschen, hier einreisen.
Als ich seit November 1999 in diese schwierige Situation geraten war, da habe ich gedacht, es ist gut, dass ich auch ein paar Einheimische getroffen habe, die in dieser unangenehmen Situation mich unterstützt hatten.
1999 war Boris Gladisch 47 Jahre alt. Jung genug, um nochmal neu anzufangen. Doch sein Diplom als Lehrer wurde nicht anerkannt. Boris bewarb sich intensiv bei unzähligen Firmen. Es kamen nur Absagen.
Und nur der überlebt, der etwas perfekter ist als die Einheimische, etwas mehr informiert. Nur auf solche Weise ist er möglich zu überleben. Anders geht es nicht. Und deshalb sei bitte nicht böse, wenn ich etwas so vielleicht launisch bin. Wir müssen immer perfekt sein, immer rechtzeitig und bereit sein, auf jede Frage richtige Antwort zu finden. Thomas, also jeden Tag überrascht uns das Leben mit irgendwelchen, sagen wir mal, Nachrichten. Aber trotzdem, wir müssen nicht aufgeben.
Im Lauf der Jahre arbeitete sich Boris gründlich durch die Sozialgesetzbücher, die Ausländergesetze und das bürgerliche Gesetzbuch. Zielstrebigkeit, Sprachbegabung und Kontaktfreudigkeit führten letztlich zum Erfolg. Von 2002 bis Oktober 2010 war Boris als bezahlter Mitarbeiter für einen Verein von Russlanddeutschen tätig. Seit Oktober 2010 ist er als ehrenamtlicher Berater in Marzahn-Hellersdorf unterwegs, bekommt Arbeitslosengeld 2.
Ich bin Tochter von Wolgadeutschen, ja. Meine Eltern wohnten am Wolga, aber ich bin in Sibirien schon geboren. Sie waren Arbeiter. Die Mutti arbeitet als Weber in der Fabrik an der Wolga und der Vater war ein Schuster. Sie waren eine Arbeiterfamilie, 6 Kinder hatten sie, ich bin die 6. Alle anderen wurden an der Wolga geboren schon. 1941, als der Hitlerfaschismus kam nach Russland, und die Deutschen alle wurden dann nach Sibir, nach Kasachstan deportiert.
Emma Rutt wohnt in einem modernisierten Plattenbau in Marzahn-Hellersdorf. Ihre kleine Einzimmerwohnung liegt im Parterre. In der Sowjetunion lebte sie in einem Dorf mit 8000 Einwohnern in der Nähe von Novosibirsk. Emma Rutt ist Jahrgang 1942. Boris Gladisch hat sie in den vergangenen Jahren bei einigen Behördenanträgen beraten.
Ich habe nur mit den Eltern habe ich Russisch gesprochen. Meine Mutter sprach mit uns immer Deutsch. Sie sprach sehr schlecht Russisch schon. In der Schule waren wir Faschisten. Fritzen und Faschisten.
In der Sowjetunion hatten Emma Rutt und ihre Familie Angst, Deutsch zu sprechen, berichtet sie. Wegen der russischen Erfahrungen nach dem Überfall der Wehrmacht 1941 hatten es die deutschstämmigen Sowjetbürger schwer. Emmas Brüder durften nicht in der Armee dienen und nicht studieren. Erst Anfang der 60er Jahre wurden die Bestimmungen gelockert. Emma Rutt studierte Pädagogik und wurde Lehrerin. Die Schule war meine Familie, sagt sie. Als ihre Geschwister und die Mutter starben, fühlte sie sich allein. Hinzu kam, dass viele ihrer ehemaligen Schüler nach Deutschland gegangen waren. 2003 entschloss auch sie sich zur Ausreise.
Ich wollte, dass man etwas versteht von diesen Sprachen, diese Amtssprachen, ist so schwer. Nun, Boris hilft mir oft, wenn ich etwas frage bei ihm, er hilft immer. Mit diesen Papieren und so böse Menschen im Amt. Wenn ich zum Amt muss gehen, mein Blutdruck ist so hoch. Ich habe immer Angst von den Beraterstellen. Ich weiß nicht warum. In dem Heim war es so und hier ist es so. Ich bin doch schon alt, man kann noch ein bisschen so höflicher sein.
Die russische Seele ist offen, sagt sie. Ganz anders als die deutsche Seele. War es richtig, nach Deutschland zu kommen, will ich wissen.
Ehrlich gesagt, es war wahrscheinlich mein Fehler. Ich habe die Wohnung verkauft. Und jetzt kann ich nicht zurück.
Boris und ich, wir verabschieden uns von Emma Rutt, die noch einen Moment in der Tür stehen bleibt und uns nachschaut. Ihr Blick offenbart Einsamkeit und Sehnsucht nach menschlichem Kontakt.
Westhafen, Übergang zur S-Bahn.
Ende Januar 2011, kurz nach 6 Uhr. Ich bin mit der U-Bahn unterwegs zur Ausländerbehörde. Boris wird heute Alexandru Andronitsch aus Moldawien begleiten. Ohne Visum ist der 29-Jährige nach Deutschland eingereist. Die Ausländerbehörde öffnet um 7. Anders als sonst bildet sich heute keine Schlange vor der Tür. Boris übersetzt wieder für mich.
Сегодня закончился срок моего документа.
Eigentlich, bis heute war meine Duldung gültig, deshalb musste ich heute frühmorgen erscheinen, damit diese Duldung weiter verlängert wird.
Alexandru Andronitsch hat in Moldawien Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. In Deutschland bekommt er eine monatliche Unterstützung von 212 Euro nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Er hat kein Asyl beantragt und besitzt weder eine Arbeitserlaubnis noch ein Aufenthaltsrecht. Von Monat zu Monat muss er seine Duldung verlängern lassen.
Я был в посольстве Германии, которое находится в Молдавии, и там мне отказали.
Ich habe versucht, legal nach Deutschland zu kommen, aber da in der deutschen Botschaft in Chisinau mein Antrag abgelehnt wurde, deshalb habe ich mir entschlossen, auf jeden Fall nach Deutschland zu kommen, um meine Tochter zu sehen und neben meiner Tochter zu sein.
Die Geschichte von Alexandru Andronitsch ist geprägt von Leidenschaft und Konflikten. Während der Schwangerschaft behauptete die Lebensgefährtin, es sei nicht sein Kind und warf ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Nach der Geburt stellte sich heraus, dass er doch der Vater ist. Die Frau ist Russlanddeutsche und konnte mit ihrem deutschen Pass aus Kasachstan auf legalem Weg hierher kommen. Für Alexandru war das nicht möglich. War es richtig, illegal einzureisen, möchte ich wissen.
Считаете вы, что решение было правильно, что вы все-таки, несмотря на трудности, приехать сюда? Ich bin überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war. Ich wurde genauso erzogen, dass wenn du irgendwo ein
Leibkind hast, dann musst du dich um ihn kümmern und alles Mögliche tun, dass er nicht benachteiligt bleibt und natürlich eine Unterstützung nicht nur von der Mutter, sondern auch vom Vater fühlt.
Nach seinen Angaben lebt er mit seiner Tochter und ihrer Mutter zusammen. Doch das erscheint nicht glaubwürdig, denn die Frau hat inzwischen ein weiteres Kind von einem anderen Mann, wie Boris mir erzählt.
Jeder denkt, dass nur das, was er sagt, ist es richtig. Sehr viele nehmen gerne an, nur die Wahrheit, die ihnen gefällt, obwohl sie widerspricht oder ist rechtswidrig. Da behaupten manche, ja, ich habe gedacht, du bist an meiner Seite. Ich habe gesagt, für mich ist es nicht wichtig an deiner oder an meiner Seite, sondern wichtig, die Wege zu finden, auf welche Weise dein Schicksal zu erleichtern oder dir irgendwie zu helfen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen.
Alles, was mich mit diesem Land verbindet, das ist meine Tochter. Alles andere ist Nebensache, sagt Alexandru Andronitsch. Die 8-jährige Tochter spricht Deutsch und Russisch. In Berlin geht sie zur Schule. Ende Februar 2011 bekomme ich erste Schwierigkeiten mit Boris. Langsam wird ihm klar, dass es mir nicht nur darum geht, einige Interviews mit Russlanddeutschen zu machen, sondern auch ihn und seine Arbeit zu porträtieren. Er fühlt sich zunehmend unter Druck gesetzt, weil viele Gesprächspartner ängstlich jeglichen Kontakt mit mir ablehnen.
Ich bereue sehr oft, ich habe gedacht, hätte ich lieber abgesagt, dann blieben wir gute Freunde, dann gäbe es keinen Streit. Warum muss ich mit Thomas streiten? Weil eine Person ist zu dumm, die andere ist zu frech und ich kann deine Bitten oder Forderungen nicht erfüllen. Verstehst du? Du willst und das und das und das, so wie im Fall von jetzt. Und es ist unmöglich, dass du uns begleitet. Es geht nicht, verstehst du?
Einige Tage denkt Boris über unsere Verabredung nach und entschließt sich dann doch, meine Begleitung weiter zu akzeptieren. Und so treffen wir uns in der Kanzlei des Rechtsanwalts Peter Stotschik in Hohenschönhausen. Valeri Pokoschian, der Armenier, hat wieder ein Problem. Im November 2010 wurde ihm der Führerschein entzogen und erst im Oktober 2011 kann er einen neuen beantragen.
Diesen wird er so einfach nicht bekommen, sondern ich befürchte, dass dann also die Verwaltungsbehörde ihn beauflagen wird, hier an einer MPU teilzunehmen, also an psychologisches Gutachten.
Ich möchte sagen, dass im Prinzip так просто вы не получите удостоверение. Это по-русски называется Idiotentest.
Da. Ob er dann diesen Test besteht, weiß ich nicht. Und er muss ja den Gutachter überzeugen, dass wenn er einen neuen Führerschein bekommt, er dann also die Verkehrsvorschriften beachten wird.
Das
ist nicht so. So ist das Leben, so ist mein Schicksal.
Ja, Schicksal ist gut. Hat es selbst in der Hand gehabt.
Valeri Pogoschian hat in den vergangenen Jahren mehrmals gegen Verkehrsvorschriften verstoßen. Er hat es auf 28 Punkte in Flensburg gebracht. Der Anwalt versteht sein Verhalten nicht.
Aber er ist doch nicht 20, er ist doch schon reif.
Ja, Moment, er reif physisch. Aber psychisch, psychologisch und mental muss man wieder in eine neue Gesellschaft
reinwachsen.
Ja, nur so. Weil wir sind mit der sowjetischen oder armenischen Mentalität und hier sind ganz andere Gesetze. Man sagt, komm, ja, mit ein paar Dollar und alles erledigt.
Die Beratung dauerte etwa 45 Minuten. Dafür erhält der Anwalt 30 Euro. Der Armenier ist anschließend schnell gegangen, ohne sich bei Boris zu bedanken. In Schöneberg, direkt gegenüber der Hochbahn, lebt Waldemar in einem Seniorenheim. Er wurde 1939 in Sibirien geboren und ist in Krasnojarsk aufgewachsen. Seinen Nachnamen will er nicht genannt wissen. Waldemar spricht und versteht zwar ein wenig Deutsch, aber das reicht nicht, um ohne Hilfe zurechtzukommen. Seine Muttersprache ist Russisch. Die Eltern waren Wolgadeutsche.
Am 28. August 1941, durch Erlass von Stalin, wurden alle Einwohner von der Republik der Autonomen Wolgadeutschen nach Kasachstan vertrieben.
2 Monate zuvor hatte die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfallen. 1942 wurde Waldemar in ein Kinderheim eingewiesen. Die Eltern mussten Zwangsarbeit leisten.
4 Jahre war ich in der Heimat. Bis Herbst 1946. 40. Und ich konnte noch nicht sprechen auf Deutsch gut. Und wie ich aus Russland kam, da wusste ich kein Wort auf Deutsch. Nur ein Wort wusste ich, Brot. Brot, weiter nichts.
Nach seiner Entlassung aus dem Kinderheim konnte Waldemar wieder bei seinen Eltern leben. Sein Vater durfte wieder als Pferdepfleger arbeiten und nebenbei als Schuster.
Ich war 16 Jahre alt, ich ging in die Komendatur, отмечался, чтобы я не сбежал, потому что закон был так.
Bis zur Vollendung meines 16. Lebensjahres musste ich ständig mir bei Kommandatur mich melden, einmal pro Monat, sonst, ja, damit ich nicht dieses Gebiet verlasse. Und wenn einer von Mitgliedern die Familie dieses ohne Genehmigung verlassen hatte, musste er bestraft werden, Minimum zu 20 Jahre Gefängnis.
Im Dezember 1955 verfügte ein Erlass des sowjetischen Präsidenten, dass alle Russlanddeutschen sich wieder frei im Land bewegen durften. Waldemar wurde Schneider und arbeitete als Näher in einer großen Fabrik. Dank seiner Zuverlässigkeit und Disziplin, gepaart mit organisatorischem Talent, erzählt er mir, machte er schnell Karriere. Bereits mit 30 Jahren wurde er Direktor eines Textilkombinats und trat in die KPDSU, die Kommunistische Partei, ein.
Aber als Chef, als Chefstelle, muss ein Partei sein. Потому что в то время на первую должность выдвигали, чтобы ты был партийный.
Früher war die Forderung, wenn du als ein Betriebsleiter oder Geschäftsführer ernannt wirst und wenn du kein Mitglied der KPDSU ist, dann hast du keinen Anspruch, also diese Stelle zu besetzen.
Da hat man keine Chance zu der ersten Stelle. Aber ich war schon Chefingenieur, 28, von 26 bis 30.
Während unseres Gesprächs wechselt Waldemar nach einigen zaghaften Versuchen, Deutsch zu sprechen, immer wieder ins Russische.
Ich muss Ihnen sagen, natürlich, ich bin in der ehemaligen Sowjetunion geboren, aufgewachsen. Ich wurde zu einer leitenden Person in dieser Gesellschaft. Ich habe die Präferenzen oder Vorteile dieser Gesellschaft genossen.
Nach dem Beginn der Perestroika, Mitte der 80er Jahre, habe es dann keine Disziplin mehr in den Betrieben gegeben. Nicht nur in Moskau, sondern auch in den Regionen, sagt Waldemar.
Nachdem Gorbatschow zur Macht gekommen war, entstanden mehrere politische Bewegungen, Gesellschaften. Und 1989 entstand auch eine Bewegung unter Name Wiedergeburt. Das waren die Russlanddeutsche. Die sammelten sich in Moskau auf einem Kongress. Und sie haben gebeten, die ehemalige Republik der Wolgadeutschen wieder aufzubauen. Aber diese Forderung wurde nicht akzeptiert. Und sie haben verstanden, dass auch Perestroika wird ihnen nicht helfen. Da haben sie sich entschieden, dass sie müssen dann auf ihre richtige Heimat nach Deutschland fahren.
Mitte Februar 2011. Boris hat einen Termin beim Jobcenter in Marzahn. Seit einigen Wochen liegt er im Streit mit dieser Behörde.
Ich war vor 3 Wochen da und wurde gebeten, ich muss Nachweise vorlegen über meine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich habe erläutert, dass sie dauert insgesamt zwischen 6 und 9 Stunden pro Monat. Wurde gesagt, sowieso, das ist ein Verstoß.
Offensichtlich versucht das Jobcenter, ihm einen Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen nachzuweisen. Mit seiner genauen Kenntnis der Gesetze hat man allerdings nicht gerechnet.
Ziffer 13 steht, dass pflichtige Meldung ist im Falle, wenn Sie wöchentlich Minimum 16 Stunden machen. Deshalb, ich sehe keinen Verstoß und ich werde die Mitarbeiterin aufgrund der Gesetze überzeugen, dass sie sich irrt.
Die Behörde bleibt stur und verlangt, dass seine ehrenamtliche Tätigkeit gemeldet wird, obgleich er dafür gar kein Geld bekommt.
Hat sie gesagt, ich muss an Leistungsabteilung weitergehen und dort wird entschieden, ob sie mit Sanktionen umgehen müssen oder nein. Vielleicht können sie mir eine Arbeitsgelegenheit anbieten. Sie hat gesagt, nein, zurzeit steht nichts zur Verfügung. Ich habe gesagt, vielleicht habe ich die Möglichkeit, mit ihrem Teamleiter zu sprechen. Sie hat gesagt, nein, er kann auch nicht. Eigentlich konnte sie diese Frage konkret nicht beantworten.
всегда, я думаю, что всегда здесь я чужой, потому что ничего не допонимаю там некоторые.
Ab ersten Tag fühlte ich mich immer wieder nur fremd. Erstens meine Sprachkenntnisse, zweitens die Mentalität der Deutschen und drittens, ich fühlte mich immer wieder abgegrenzt, abgeschirmt und ich fühlte mich so seelisch einsam und physisch einsam.
Zwei Ehepaare, Anfang 30 und Mitte 40, sitzen mit ihren Kindern uns gegenüber. Ende Mai 2011 wollen sie nach Russland zurückkehren. Die Ehefrauen sind Nachkommen von Russlanddeutschen. Die Mutter von Jewgeni Mokrow ist krank und lebt in Russland. Boris fasst für mich zusammen, was Irina Mokrow, die Ehefrau von Jewgeni, gesagt hat.
Keiner kann um sie kümmern und der Sohn ist die einzige Person, der sie unterstützen und helfen kann. Aber unsere wirtschaftliche Situation und eigentlich die Entfernung erlaubt nicht, sehr oft die Mutter zu besuchen, um sie zu unterstützen. Da ich an meine Familie gebunden bin, deshalb habe ich mich entschieden, wer der Ehemann der Meinung ist, müssen wir zurück.
Die Mutter von Jewgeni Mokrow hat keinen Anspruch auf Einreise nach Deutschland. 2002 sind die Familien ins Land gekommen und haben bis heute kein Deutsch gelernt. Sie leben großenteils von staatlicher Unterstützung. Nur manchmal finden die Ehefrauen eine Arbeit, sagt Jewgeni Mokrow.
Mit der besseren oder perfekten Deutschkenntnis, denke ich, hätte ich mehr Chancen auf eine Arbeitsstelle. Aber ich muss sagen, dass ich Heimweh oder Sehnsucht nach meiner Heimat, nach meiner Verwandten, deshalb kann ich mich nicht von meiner Heimatort trennen.
Boris setzt nun die Kündigungsschreiben an die Wohnungsgesellschaft auf. Einige Wochen später haben wir einen Termin bei Karl-Heinz Klocke, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesversicherungsanstalt. Die beiden Ehefrauen erkundigen sich nach einer möglichen Rückzahlung der hier geleisteten Rentenbeiträge.
Die Ehefrau hat gesagt, ich muss Ihnen gestehen, dass mein Ehemann eigentlich hat hier nicht gearbeitet und deshalb vielleicht lohnt es nicht, was ihn betrifft, irgendwelche Auskunft zu fordern.
Da können wir aber gucken, das können wir ja feststellen. Ich habe die Möglichkeit, hier also alles auszudrucken. So, jetzt haben wir es. Also grundsätzlich würde sie mit den Zeiten, also die Zeiten, die als versicherungspflichtige Zeiten im Rentenkonto jetzt erfasst und gespeichert sind, würde sie grundsätzlich einen Anspruch auf eine Rente haben.
Das heißt Minimum diese 60 Monate gezahlte Beiträge.
Die sind praktisch, also sie hat insgesamt 85 Monate, 60 Monate sind erforderlich. Sie würde hier einen Rentenanspruch haben ab 2033. Und der Anspruch würde heute nach den Beiträgen 43,77 € ausmachen.
Die Rente bekommt Irina Mokrow erst, wenn sie das 67. Lebensjahr erreicht hat. Das ist in 21 Jahren.
Но с учетом сегодняшнего, то есть эту пенсию вы можете получить только в 2033 году, когда вам будет уже почти 67 лет, и там, насколько я понял, значит 43 евро пенсия ваша может насчитывать. Задавайте вопросы дальше.
Ну, нельзя этот байтрак, который я выплатила сейчас назад, получить?
Ага. Ich bin hier gekommen eigentlich Auskunft zu kriegen, ob es möglich wäre, nicht die nächsten, sagen wir mal, 21 oder wie viele Jahre zu warten, sondern diese Beiträge zu erstatten.
Boris fährt mit den Frauen zurück nach Marzahn. Während der Fahrt machen sie ihm Vorhaltungen, erzählt er mir, als wir uns wieder treffen.
Habe ich gesagt, Sie haben diesen Anspruch nur im Falle, wenn Sie weniger als 60 Monate Beiträge haben. Ja, wir haben gedacht, du machst alles möglich, dass wir jetzt gleich kriegen. Und sie denken, dass durch diese 100-Euro-Scheine kann man so auf einmal alles erledigen. Das alles ist käuflich. Staatsanwälte, Richter und. Ich erkläre, das ist alles falsch und wenn sie etwas mit Geld lösen möchten, dann müssen sie nach Russland oder Armenien gehen und dort machen sie alles.
Heute bin ich ausnahmsweise nicht in Marzahn-Hellersdorf unterwegs, sondern treffe Boris in Berlin-Tiergarten. Er stellt mich einem Georgier vor, der illegal eingereist ist. Der Mann, etwa Mitte 30, ist mir nicht sympathisch. Das Gespräch mit seinem Anwalt darf ich nicht aufzeichnen und muss im Vorzimmer warten. Drinnen kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, deren Einzelheiten mir Boris erst Tage später schildert.
Und da stieg er ein und ich sah, dass er zu nervös ist und du wirst das nicht widersprechen. Ich habe zu dir gesagt, Thomas, ich muss dir klar und deutlich sagen, der Herr ist frustriert, es gibt Ärger, er ist aggressiv und angreifbereit. Deshalb bitte, sei bitte vorsichtig. Er hat gesagt, ich gehe zu diesem Rechtsanwalt und ich schlage ihn tot. Ich schlage ihn tot. Da habe ich ihm gesagt, Moment, ich bitte dich, beruhigen. Nein, ich habe die Nase voll.
Der Anwalt überblickte die Rechtslage nicht gleich und wollte Zeit gewinnen. Deshalb hat er den Mann zweimal vertröstet. Der Georgier hat ein Kind mit einer Russlanddeutschen und möchte einen legalen Aufenthaltsstatus bekommen. Dazu benötigt er aber die eidesstattliche Versicherung der Mutter über seine Vaterschaft. Doch die Frau lebt und arbeitet inzwischen wieder in Sibirien. Dem Georgier droht die Abschiebung.
Und danach hat der Rechtsanwalt zu diesem Herrn gesagt, ja, aber mit 120 Euro, die sie früher gegeben, es geht nicht, ich brauche Minimum 600 Euro. Da wurde er rot, dieser Georgier, machte die Geldbörse auf, er hatte dort diese 150 Euro, dreimal 50 Euro Geldscheine. Da hat er ihm ins Gesicht geworfen und hat gesagt, verrecke, du nimmst bei mir das letzte Geld für das Brot. Und zu mir hat gesagt, du bist genauso verrückt wie diese. Ich habe zu ihm gesagt, Moment mal, es wurde dir gesagt, du darfst das in Raten zahlen. Da hat er zu mir gesagt, halt's Maul, du Schwein. Ich habe doch das nicht übersetzt, Thomas. Siehst du, Geld riecht nicht. Und deshalb hat er das gesammelt, in die Tasche gelegt und das war's. Als er rausgegangen, da hast du ihm mit Mikrofon auf die Nase gestößt. Da hast du seine georgische Würde verletzt.
Der Georgier verdächtigte mich offenbar als Polizeispitzel und stieß wüste Beschimpfungen gegen mich aus, als er mit Boris zurückfuhr.
Ich schlage diesen Polizisten tot, schlage ihn tot. Thomas, ich sage, wenn ich nicht da gewesen wäre, er hätte dich wirklich schlagen. Und nur dann habe ich verstanden, warum ist diese Frau von ihm nach Russland gelaufen. Also dieser psychische Druck, das ist unerträglich.
Die Drohungen des Georgiers verfehlten nicht ihre Wirkung, weder auf Boris noch auf mich. In den folgenden Tagen sah ich mich immer wieder auf der Straße um, ob mir niemand folgte. Erst nach etwa 2 Wochen verschwand dieses Gefühl. Langsam. Boris und ich sind auf dem Weg zu Juliana Dilk. Die beiden kennen sich schon einige Jahre. Er hat ihr immer wieder geholfen, wenn es darum ging, sich gegenüber den deutschen Behörden Recht zu verschaffen.
Ich bin Deutsche, in Russland geborene und aus Russland gekommen. In Russland bin ich in Nordkaukasus geboren, in Selenchukskaya. Das ist zwischen Russen und Kasachen. Tschetschenien sind dort, Inguschen sind dort und.
Juliana Dilk ist Jahrgang 1939. Sie war Lehrerin und hat in den Fächern Deutsch und Mathematik unterrichtet. Juliana war mit einem Russen verheiratet. 1966 wurde ihre Tochter geboren. Die Ehe scheiterte. 1970 stellte Juliana einen Ausreiseantrag und wurde von der sowjetischen Polizeibehörde vorgeladen.
Und dorthin kam ich. Und dort saßen 18 oder 16 Kommunisten, alte Kommunisten, und schon in der Rente. Und warum willst du nach Deutschland und so. Und ja gut, eine Frau hat gesagt, was, du willst dorthin? Du weißt, du sofort kommst du ins Gefängnis. Du musst sagen, ich bin jetzt alleine mit meinem Kind und will einen deutschen Mann heiraten und mein Schicksal verbessern. Und ein Karatschai hat gesagt, und warum willst du unseren nicht heiraten?
Juliana antwortete, dass die Einheimischen nur eine einheimische Frau heiraten.
Sie können mit verschiedenen Frauen sein, aber heiraten nur eigene. Und ich will meine Familie machen, ich will nach Deutschland fahren. Naja, sie haben noch, und warum passt Ihnen die Sowjetunion nicht?
Ihr Antrag wurde abgelehnt, sagt sie. Anfang der 80er Jahre wurde sie als Lehrerin diskriminiert und fand keine Stelle mehr. Notgedrungen begann Juliana Dilk zu malen.
Und 15 Jahre habe ich als Malerin Seidenmalereien habe ich gemacht. Und dann war der Krieg mit Tschetschenien so, und die Deutschen haben alle Deutsche eingeladen. Den Krieg und so, so. Ich habe sofort bekommen die Einladung.
1996, 26 Jahre nach ihrem ersten Ausreiseantrag, fuhr Juliana mit ihrer Tochter und dem inzwischen 6-jährigen Enkelsohn nach Deutschland. Die kleine Einzimmerwohnung ist vollgestopft mit ihren Seidenmalereien und Bildern. In Berlin gefällt es ihr, auch wenn sie sich oft einsam fühlt.
Zum Beispiel hier in diesem Haus, alle sind nett, guten Tag, so. Aber niemand ladet mich ein, obwohl ich mache die Tür auf. Kommen Sie doch bitte, gucken Sie doch bitte, sitzen Sie mit mir. Und niemand will hineinkommen, niemand. In Russland, das war so, aha, ich habe heute Geburtstag. Alle die Mitwohner und du, anderen, kommen sie. Oder ich habe kein Brot heute, klopfe ich an allen, kann ich klopfen. Und bitte gib mir Brot. Ja, und sie sind ein bisschen so, die Russen sind gastfreundlich, ein bisschen besser.
Am 19. Mai 2011 muss sich der Moldawier Alexandru Andronitsch wieder auf der Ausländerbehörde melden, um die Duldung verlängern zu lassen. 2 Tage vorher findet ein Gespräch in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Wehner statt. Boris Gladisch ist auch dabei und übersetzt.
Ungefähr vor 10 Tagen hat mich die Mutter, meine Tochter, angerufen. Sie hat gesagt, sie braucht Kleidung, braucht Schuhe für den Sommer. Und deshalb am letzten Wochenende waren wir fast den ganzen Tag zusammen. Ich habe alles, was Kleidung und Schuhe betrifft, gekauft. Dann sind wir viel spazieren gegangen, dann saßen wir in einer Eisdiele, wir haben Eis gegessen. Es war ein angenehmer Tag.
Also nur mit der Tochter oder war die Mutter dabei?
Без мамы были, только с дочерью, да? Nur mit der Tochter, ohne Mutti.
Alexandru ist angespannt und fürchtet, dass die Behörde ihm erneut mit Zwangsabschiebung drohen wird.
Man kann nicht verhindern, dass Sie jetzt am Donnerstag wieder unangenehm werden. Das ist einfach so.
Richtig, Herr Dr. Wehner.
Und da ist eigentlich ziemlich egal, irgendwie weiß ich, ob ich denen vorher was schreibe oder nicht schreibe.
Ja, klar.
Weil die haben ja den Antrag, den haben die jetzt schon seit 8 Monaten wegen dem Aufenthalt. Und seit 8 Monaten haben sie halt darüber keine Entscheidung gemacht, sondern eben immer nur die Duldung.
Boris berichtet mir, was Alexandru ihm erzählt hat.
Er hat bei letzten Treffen mit Tochter hat gefragt, brauchst du nicht mehr? Da hat sie gesagt, Vati, bist du verrückt? Ich brauche dich sehr, ich brauche deine Unterstützung.
Am 19. Mai 2011 bin ich um 6 Uhr auf dem Weg zur Ausländerbehörde. Alexandru und Boris kommen kurz nach 7. In den Räumen der Behörde darf ich keine Gespräche aufzeichnen. Ich muss warten. Gegen 12 Uhr verlassen die beiden Männer das Gebäude.
Ich muss sagen, es waren wirklich Foltern. Sie wurden fortgesetzt. Die Taktik hat sich nicht geändert. Es passierte dasselbe, was vor einem Monat. Und eigentlich, man hat mich daran erinnert, dass ich voriges Mal versprochen habe, dass ich freiwillig das Land verlasse.
Diese Zusage bestreitet Alexandru allerdings.
Es war folgendes. Erstens hat der Herr gesagt, Sie haben bis jetzt sich nicht entschieden. Deshalb, Sie haben 2 Möglichkeiten. Punkt 1, freiwillig das Land zu verlassen. Wenn nicht, dann werden Sie
zwangsweise abgeschoben und dann haben sie keine Möglichkeit, ihre Tochter weiterzusehen. Herr Androni hat gesagt, ja, tut mir leid, aber die Trennung von der Tochter ist für mich wirklich eine unheilbare Wunde. Da hat der Herr gesagt, ja, tut uns leid, aber erstens, Sie haben gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen. Die einzigste Lösung, Sie müssen das Land verlassen. Danach hat der Herr widersprochen und gesagt, nein, ich möchte mit meiner Tochter bleiben, sondern es wäre für Sie eine besondere Härte. Da hat der Herr gesagt, erzählen Sie mir hier keine Märchen.
Für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde ist der 29-jährige Alexandru ein Lügner, der sich mit der Geschichte über das Zusammenleben mit der Mutter seiner Tochter einen legalen Aufenthalt erschleichen will. In den vergangenen 10 Jahren hatte ich selbst durch meine ehrenamtliche Tätigkeit oft mit dieser Behörde zu tun. Was sich in all den Jahren nicht geändert hat, ist der Umgangston gegenüber Ausländern aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks. Ein halbes Jahr habe ich Boris Gladisch begleitet. Was mir auffiel, war seine grenzenlose Empathie für Menschen. Bist du eigentlich weicher als andere? Frage ich ihn.
Weicher, vielleicht sentimentaler. Als ich in der 8. Klasse war, da haben meine Eltern gesagt, ich muss also einen Beruf als Arzt werden. Da habe ich gesagt, tut mir leid, es wird nichts passieren. Wenn ich zu einem Autounfall fahre und dann sehe ich also halb Leiche oder diese Menschen mit Wunden, dann werde ich zusammen mit diesen Menschen weinen und ich werde nicht in der Stande sein, ihnen zu helfen.
Ende Juni 2011 bin ich mit Boris dann zum letzten Mal für meine Recherche verabredet.
Ich habe irgendwann gedacht, man kann diese Welt irgendwie ändern. Nein, ich muss mich ändern. Ich muss frecher sein, ich muss geiziger sein und ich muss jeden Zweiten zum Teufel schicken. Du bist vielleicht die einzige Person, mit der ich so offen war und du bist auch kein reicher Mensch. Du bist genauso arm wie ich, Thomas. Genau, vielleicht noch ärmer. Warum? Weil du hast eine größere Wohnung und dann du hast eine Frau, du musst auch mehr investieren. Deshalb, ich bin hier allein.
Ich verabschiede mich von Boris und sehe ihm lange nach, wie er zwischen den Fußgängern gegen den Strom geht. Unverkennbar die kleine, aber massige Gestalt, der Bürstenhaarschnitt und der Anzug. In der rechten Hand trägt er die Aktentasche mit den Gesetzestexten. Ich freue mich für ihn, dass er ab Mitte Juli 2011 wieder als Berater für eine multikulturelle Begegnungsstätte arbeiten kann und dort bezahlt wird.
Thomas, wenn ich sitze nur zu Hause und verliere diese Verbindung zur Welt, dann bin ich verrückt oder muss ich wieder nach meinem Moldawien fahren und das war's.
Jeden Tag überrascht uns das Leben. Der unruhige Alltag eines ehrenamtlichen Helfers. Ein Feature von Thomas Hartwig. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011. Es sprach Jochen Kollender. Ton und Technik Ernst Hartmann und Beate Braun. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Karin Beindorf.